katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 7. Sonntagsblattausgabe im Jahr 2019. Heute lesen für Sie Irmgard Reichel und Magdalena Lamprecht. Inhalt: Themen der Wochen, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, Kirche in der Welt, die Welt und wir, quergedacht, Wort zum Sonntag.
Themen der Wochen.
Neue Firmung, Vorbereitungen laufen an. 2023 schon im Blick. In den kommenden Wochen stehen Land auf, Land ab einige Firmungen an. Sie sind, mit den wenigen noch für den Herbst geplanten, die letzten Firmungen nach dem alten Muster. Auch wenn die nächsten Firmungen dann erst wieder ab 2023 vorgenommen werden, werden schon jetzt im Pastoralzentrum in Bozen die Weichen dafür gestellt. Informationen zum neuen Firmenweg. Mit diesem Betreff war das Schreiben betitelt, dass dieser Tage vom Amt für Schule und Katechese an alle Verantwortlichen in den Pfarreien und in der Sakramentenkatechese verschickt wurde. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass das Thema Firmung in der Arbeitsagenda der zuständigen Kurienämter hohe Priorität hat. Die Verunsicherung vor Ort ist groß, begründet Amtsleiter Markus Felderer seine Post an die Pfarreien, fügt aber sogleich hinzu, dass jede Veränderung Verunsicherung verursache. Felderer setzt deshalb auf Information. Die neuen Richtlinien geben einen Rahmen vor. Das Bild innerhalb dieses Rahmens soll in den Seelsorgeeinheiten und Pfarreien gemeinsam gestaltet werden, zieht Felderer einen bildlichen Vergleich. Die neuen Richtlinien sehen bekanntlich mehrere Neuerungen vor. Die wichtigste betrifft das Firmalter. Der Firmling muss künftig am Tag seiner Firmung mindestens 16 Jahre alt sein. Der neue Firmenweg gliedert sich in drei Phasen: Informationsphase, inhaltliche Firmenvorbereitung und Vorbereitung auf die Feier der Firmung. Die Firmenvorbereitung selbst dauert mindestens 12 Monate. Sie läuft diözesanweit frühestens im Jahre 2022 an, sofern die Firmenkandidaten in der Seelsorgeeinheit bzw. Pfarrei mindestens 15 Jahre alt sind. Die nächsten Firmungen finden dann wieder ab 2023 statt. Da die entscheidenden Schritte im Rahmen des neuen Firmenweges vor Ort gesetzt werden, soll im Herbst allen Seelsorgeeinheiten bzw. jenen Pfarreien, die noch nicht zu einer Seelsorgeeinheit zusammengeschlossen sind, ein Besuch abgestattet werden. Die Planung dieser Treffen, an denen Vertreter der Arbeitsgruppe Firmung und des Seelsorgeamtes teilnehmen werden, ist bereits angelaufen. Die Herausforderungen, die die Pfarreien bzw. Seelsorgeeinheiten in Sachen neuer Firmenweg erwartet, sind groß. Sie tragen zum einen die Verantwortung für die Sakramentenvorbereitung. Dies ist ein längerer Prozess, deshalb ist es unerlässlich, dass vor Ort ein Fachausschuss gebildet wird, der sich mit der Katechese, der Initiationssakramente und aktuell mit dem Firmenweg auseinandersetzt, erklärt Felderer. In erster Linie sind Menschen zu gewinnen, die in der Firmenvorbereitung aktiv werden. Und es gilt, sich Gedanken darüber zu machen, wie diese Vorbereitung in der Pfarrei bzw. auf Ebene der Seelsorgeeinheit gestaltet wird. Die Pfarreien und Seelsorgeeinheiten sind zum anderen aber auch dazu aufgerufen, die Jugendpastoral zu verstärken. Die nächsten beiden Jahre bis zum Beginn der Firmvorbereitung sind nicht als Pause zu verstehen, in der nichts geschieht, betont Felderer. In dieser Zeit sei es unerlässlich, Angebote zu schaffen und damit einen Draht zu den Jugendlichen herzustellen. Mit dem Thema Jugendpastoral setzt sich auch eine Arbeitsgruppe im Amt für Ehe und Familie auseinander. Das ist ein herausfordernder Bereich und vor allem Beziehungsarbeit, sagt Amtsleiterin Johanna Brunner. Für die Pfarreien gelte es nun, die eigenen Ressourcen dafür auszuloten. Eine verstärkte Jugendpastoral funktioniert nur, wenn die Pfarreien Interesse an den jungen Menschen und die Absicht haben, am Leben der Jugendlichen teilzuhaben und sie zu begleiten, ist Brunner überzeugt. Die Arbeitsgruppe will entsprechende Impulse erarbeiten und im Spätherbst Kontakt mit den Pfarreien aufnehmen. Dass der neue Firmweg für alle Beteiligten eine große Herausforderung ist, die ein Umdenken erfordert und viel Energie kostet, will Markus Felderer nicht kleinreden. In seinen Augen ist er aber auch etwas anderes. Eine Chance.
Zum Dreifaltigkeitssonntag der Name Gottes in der neuen Bibelübersetzung. Aus Ehrfurcht vor Gottes Größe. Seit dem ersten Adventssonntag werden bei den Gottesdiensten Texte der Heiligen Schrift nach der neuen Einheitsübersetzung gelesen. Dabei ist wohl am auffälligsten, dass der Name Gottes, Jahwe, durch Herr ersetzt wird. In der Einheitsübersetzung von 1980 kam das Wort Jahwe rund 150 Mal vor. Und das auch noch an der ganz wichtigen Stelle, die von der Begegnung des Mose mit Gott am brennenden Dornbusch berichtet. Da fragt Mose Gott: Wie ist dein Name? Gott antwortet: Ich bin der Ich Bin. Früher hieß es: Ich bin der Ich Bin da. Das Wort Jahwe wird in der neuen Übersetzung durch Herr übersetzt. So sagt zu den Israeliten: Der Herr, der Gott eurer Väter, hat mich zu euch gesandt. Warum ist dieses doch sehr wichtige Wort Jahwe jetzt in der Bibel nicht mehr zu lesen und in unseren Gottesdiensten nicht mehr zu hören? Ein Hinweis auf diese Frage steckt schon in der Geschichte vom brennenden Dornbusch. Mose darf sich diesem heiligen Ort gar nicht nähern, schreibt Beate Hirt in Gottes Wort im Kirchenjahr. Aus tiefer Ehrfurcht zieht Mose seine Schuhe aus und verhüllt sein Gesicht. Laut Hirt offenbart Gott schon in dem Ich Bin, der Ich Bin, seinen heiligen und unverfügbaren Namen. Daher sprachen die Israeliten aus Ehrfurcht vor dem Namen Gottes die vier Buchstaben, aus denen sich später das Wort Jahwe gebildet hat, nicht aus. Sie nannten Gott einfach den Ewigen oder den Herrn, berichtet Hirt. Diese Tradition der Israeliten hätten die ersten Christen ganz selbstverständlich weitergeführt. Beim Neuen Testament suche man auch in der alten Einheitsübersetzung das Wort Jahwe vergebens. Der Name für Gott sei dort wie im damaligen Judentum Herr. Kyrios im Griechischen. Die Anrede Kyrios gilt sowohl für Gott als auch Christus. Daher entspricht es laut Hirt nicht nur der jüdischen Tradition, sondern auch der urchristlichen Überlieferung, wenn man jetzt das Wort Jahwe nicht mehr verwendet. Den heiligen Namen Gottes nicht auszusprechen, gehöre also zum gemeinsamen Erbe von Judentum und Christentum. Dieses gemeinsame Erbe habe das Zweite Vatikanische Konzil neu entdeckt und hervorgehoben. Die furchtbaren Erfahrungen des Holocausts mögen da mitgewirkt haben. In der Konzilserklärung Nostra Aetate Über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen heißt es: Da also das gemeinsame Erbe von Christen und Juden so reich ist, will die Heilige Synode die gegenseitige Kenntnis und Achtung fördern. Ebenso forderte bereits vor 10 Jahren ein römisches Rundschreiben: Der Name Gottes soll in den katholischen Gottesdiensten weder verwendet noch ausgesprochen werden. Dieses Schreiben wurde lange Zeit nicht umgesetzt. Jetzt aber ist es soweit. Aus Ehrfurcht vor seinem heiligen Namen wird Gott auch bei uns in den Lesungen und Gebeten mit Herr angeredet. Diese neue Praxis verbindet uns laut Hirt auch mit den Jüdinnen und Juden von heute. Sie sagen im Gottesdienst meist Adonai oder Herr, im täglichen Leben Hashem. Wenn wir Christen Gott auch so anrufen, werde das Gespräch mit den Juden sicher leichter. Wir Christen könnten dadurch sensibler werden für die Unverfügbarkeit und Größe Gottes. Gott sei und bleibe unser Schöpfer und Retter, Jesus, sein Sohn und unser Erlöser. Gott sei immer bei uns, an unserer Seite, aber doch als der ganz andere.
Von Leichnam: Wie die Gemeinde stärker in die Eucharistiefeier einbinden. Vom Mithören zum Mittun. Mut zu Neuem zeigte die katholische Männerbewegung anlässlich der Nachtwallfahrt nach Neustift. Dekan Albert Bixner und KMB-Vorsitzender Georg Oberauch hielten beim Gottesdienst eine Dialogpredigt. Schon zu Beginn des Gottesdienstes hatten beide gemeinsam die rund 500 Männer begrüßt. Nach dem Evangelium folgte die Dialogpredigt. Am Schluss konnten sich die Männer selbst zu Wort melden. Das ist ein Beispiel, wie Gläubige aktiver in den Gottesdienst eingebunden werden können. In diese Richtung geht auch ein Beitrag von Benedikt Kranemann, Professor für Liturgie an der Katholisch-Theologischen Fakultät Erfurt. Schon die liturgische Reformbewegung des 20. Jahrhunderts habe versucht, das Volk stärker in die Feier einzubinden. Durch mehr Muttersprache und die Gemeinschaftsmessen, berichtet der Autor. Die Bemühungen seien weiter zu verstärken, damit Liturgie wirklich Sache der Gemeinschaft werde. Dazu bietet der Autor einige Anregungen. So sehe das Messbuch vor, dass beim Tagesgebet nach der Gebetseinladung durch den Priester eine Gebetsstille eingehalten wird. In der Praxis begegnet einem das sehr selten. Die Stille bietet den Gläubigen die Möglichkeit, schon in der Eröffnung ihre Anliegen vor Gott zu bringen. Da kommt zum Ausdruck, dass Stille etwas Aktives ist und dass aktive Teilnahme gerade in der Stille deutlich wird, so der Autor. Eine gut gestaltete Stille bietet Gelegenheit, dass sich die Gläubigen das Geschehen am Altar aneignen könnten. Stille sei auch beim Bußakt vorgesehen. Nach den Gebetseinladungen, nach einer Lesung, nach der Homilie, nach einem geistlichen Impuls und nach der Kommunion. Der Autor weist auf eine weitere Möglichkeit des Einbindens der Gemeinde hin. Nach liturgischem Verständnis spreche der Priester das eucharistische Hochgebet für die Gemeinde. Die Gemeinde antwortet darauf mit dem Amen. Das sei aber für ein langes Gebet recht wenig. Man könnte die Schlussdoxologie durch ihn und mit ihm gemeinsam singen oder sprechen. Deutlicher würde dann das Hochgebet in das Gebet der Gemeinde münden, so der Autor. Solche und ähnliche Veränderungen könnten zeigen, dass die Liturgie Sache der Gemeinde ist. während derzeit viel vom Können und Wollen des Priesters abhängt, wäre eine Liturgie denkbar, die vom Beginn anders ausgerichtet ist. Ein Thema bewegt laut Kranemann immer wieder die Gemüter, die Laienpredigt. Sie sei in der Messfeier untersagt. Die Gründe gegen die Laienpredigt überzeugen schon lange nicht mehr, denn außerhalb der Messe dürfen Nichtgeweihte ja schon lange eine Homilie halten. Für Wortgottesfeiern seien viele Formen vorgesehen: Predigt, Lesepredigt, Dialogpredigt, Glaubenszeugnisse, geistliche Impulse. Das ist mehr, das man Sonntag für Sonntag in der Messfeier erlebt. Es wäre ein deutliches Zeichen, wenn Frauen und Männer aufgrund ihrer theologischen Ausbildung oder Lebenserfahrung die Bibel auslegten, betont der Autor. Die Gemeinde als Ganze, einschließlich des Priesters, würde zuhören. Kirche würde sich anders präsentieren als heute. Auch der Priester könnte sich stärker als Teil der Gemeinde verstehen. Kirche wird durch die Eucharistiefeier das, was sie ist: Volk Gottes und Leib Christi. Liturgie feiert in Wort und Sakrament die Zuwendung Gottes zum Menschen, so Kranemann. Liturgie stelle Kirche und damit ein bestimmtes Kirchenbild dar. Papst Franziskus habe von der Gefahr gesprochen, das Volk Gottes auszustechen, zum Schweigen zu bringen, zu übergehen oder auf kleine Eliten zu reduzieren. Der Papst nenne das Klerikalismus, der einem auch in der Liturgie begegne. Dieser Mentalität und ihrer Praxis entgegenzutreten, sei um der Kirche willen notwendig. Mit der Umsetzung sei endlich zu beginnen.
Herz-Jesu-Sonntag, 30. Juni. Die Herz-Jesu-Verehrung glaubwürdig leben. Am Herzen Jesu Maß nehmen. Auf zum Schwur Tiroler Land, so singen wir am Herz-Jesu-Sonntag. Was hat dieses Gelöbnis uns heute noch zu sagen? Es bedeutet, in einer Kultur des Wegschauens das Hinschauen üben. In Tirol hat das Herz-Jesu-Fest eine einzigartige Bedeutung. Jedes Jahr erneuert das offizielle Land Tirol das Gelöbnis zum Herzen Jesu, schreibt der Vorsitzende der katholischen Aktion der Diözese Innsbruck, Klaus Heidecker, im Rhein-Michel-Volkskalender 2019. Die Herz-Jesu-Verehrung stehe in enger Beziehung zu den Freiheitskriegen von 1809. Das Fest sei deshalb von mancher Last der Vergangenheit zu befreien. Heute würden wir anders reden als damals. Wer in den Krieg zieht, kann sich nie auf Jesus und sein Herz berufen, betont der Autor. Die Verbindung von Krieg und Religion sei also abzulehnen. Diese Feststellung veranlasse heute aber viele zur Forderung, Religion und Politik streng zu trennen. Die Kirchen sollten sich also möglichst aus dem politischen Alltagsgeschehen heraushalten. Laut Heidecker ein Fehlschluss. Wenn das Herz Jesu für den Krieg missbraucht wurde, folgt daraus nicht, dass Politik und Religion nichts miteinander zu tun haben. Diese Verbindung müsse gelingen, sonst verkommt Religion zum Opium für das Volk, zu einer frömmlerischen Idee ohne weltgestaltende Kraft. Die Wurzeln der Herz-Jesu-Verehrung reichen laut Heidegger in die Ursprünge des Christentums zurück. Das Herz Jesu ist Symbol dafür, dass Gott in Jesus wahrer Mensch geworden ist. Das Herz gilt als das deutlichste Symbol der Liebe, der hingebenden, gewaltfreien Liebe Jesu, die auch Eisberge von Hass und Entzweigung zum Schmelzen bringen könnte, so der Autor weiter. Immer wieder gehe Jesus auf Arme, Ausgegrenzte und Benachteiligte zu. Als Freund der Zöllner und Sünder sei Jesus bei den Mächtigen in Ungnade gefallen. In unserer Leistungsgesellschaft zählt, so Heidegger, allzu oft nicht das Herz, Reichtum und Erfolg seien vielfach bestimmend. Wer die Herz-Jesu-Verehrung richtig versteht, der soll auf das Beispiel des barmherzigen Samariters schauen, der nicht wie die frommen Tempeldiener an der Not seiner Mitmenschen vorüberging. Oder auf Jesus, den guten Hirten, der seine noch vorhandenen 99 Schafe verlässt und nach dem einen verlorenen nachgeht. Wenn wir nach Jesu Beispiel herzorientiert leben, dann blicken wir zuerst auf das Herz eines Menschen, nicht auf seine Brieftasche oder sein Ansehen in der Öffentlichkeit, betont Heidegger. Daher müsse es jedem Christenmenschen wehtun, wenn Flüchtlinge an Grenzmauern scheitern, dann müsste eigentlich ein Aufruhr entstehen, anders zwar als unter Andreas Hofer. Die Bergfeuer könnten heute als Warnfeuer verstanden werden, zum Beispiel gegen den zunehmenden Transitverkehr, gegen die krankmachenden Emissionen. Wenn wir um den Segen für unsere Familie beten, dann auch darum, dass sich Kinder und Jugendliche gut und frei entfalten können, dass die Bedürfnisse der Kleinen unserer Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Echte Herz-Jesu-Verehrung sei nur glaubwürdig, wenn wir in einer Kultur des Wegschauens wieder das Hinschauen üben. Nächstenliebe beginne mit der Aufmerksamkeit für die Leidenden und Benachteiligten von heute. Im Bundesgebet versprechen wir, unser Land nach dem Willen des Herzen Jesu zu gestalten. Das bedeutet laut Heidegger, am Herzen Jesu Maß nehmen, selbst ein offenes Herz haben und Möglichkeiten wahrnehmen, konkret handeln und etwas verändern.
Meinung.
Hermann Raffainer über Verkündigung und Kommunikation. Verkündigung ist ein zentraler Begriff der christlichen Religion. Er meint die Weitergabe der Botschaft, die uns Christus hinterlassen hat. Am Ende des Matthäusevangeliums gibt der Auferstandene seinen Jüngern den Auftrag, allen Völkern seine Botschaft zu bringen. Er verlangt, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch anvertraut habe. Und er verspricht ihnen seinen dauernden Beistand. Mit Begeisterung erfüllten die Jünger den Auftrag Christi. Die Glaubensboten christianisierten Europa, sie veränderten auch unser Land. Die Verkündigung der Lehre Christi hatte im Verlauf der Jahrhunderte gute und schlechte Zeiten. Die Kirchengeschichte gibt darüber Auskunft. Zurzeit erlebt die katholische Kirche in Europa eine Krise, deren Dauer und Tiefe wir nicht kennen. Der sexuelle Missbrauch durch Geistliche hat viel Schaden angerichtet. Der berechtigte Kampf der Frauen gegen die Diskriminierung belastet das Miteinander. Die Widerstände gegen die Reformbemühungen des Papstes sorgen für zusätzliche Verunsicherung. Die katholische Kirche hat viel Glaubwürdigkeit verloren. Die wachsende Unsicherheit erschwert die Verkündigung. Die Skandale, das Festhalten an nicht mehr zeitgemäßen Geboten der Kirche und der damit einhergehende Vertrauensverlust führen viele Christen dazu, der Kirche leise oder laut die Gefolgschaft aufzukündigen. In Österreich tritt man aus der Kirche aus. Bei uns leeren sich die Kirchen. Und viele von denen, die den Gottesdienst besuchen, fühlen sich nicht mehr angesprochen. Die Kommunikation ist eine moderne Wissenschaft. Sie könnte uns auf der Suche nach Auswegen aus der Kirchenkrise brauchbare Tipps geben. Priester, die dazu bestellt sind, mit den Gläubigen Gottesdienst zu feiern, sollten sich genügend Zeit für die Vorbereitung nehmen und sich öfter fragen, wie sie die Teilnehmer erreichen können. Die Improvisation ist höchstens im Notfall gerechtfertigt. Es ist nicht hinzunehmen, dass Prediger ihre eigenen Themen aufgreifen und kein Wort zur Lesung und zum Evangelium sagen. Die Texte des Alten und Neuen Testaments sind Jahrtausende alt. Sie müssen in unsere heutige Sprache übertragen werden. Es ist unzumutbar, einen Text vorzulesen, der nicht verstanden wird, ohne darüber ein Wort zu verlieren. Kommunikation ist etwas anderes. Kommunikation gelingt, wenn der Angesprochene erreicht wird und die Botschaft des Sprechers versteht. Wer Kommunikationskompetenz besitzt, wählt seine Worte bewusst und mit Rücksicht auf seine Zuhörer. Er zeigt Einfühlungsvermögen, er macht Mut und schafft Vertrauen. Vertrauen ist der Hauptmotor einer guten Beziehung, schreibt Reinhard Sprenger in seinem Buch »Vertrauen führt«. Wenn der Prediger, ausgehend von den Bibeltexten, seiner Ansprache noch ein anregendes, aufmunterndes, persönliches Wort hinzufügt, danken es ihm die Zuhörer. Viele Prediger tun das. Das sollten alle tun. Das Kommunikationsziel ist Verständigung. Kommunikation stellt Gemeinschaft her. Pater Willibald Hopfgartner hat einmal geschrieben, dem Lehrer kommt die Aufgabe zu, Zeuge des Reichtums seines Faches zu sein. Das gilt auch für den Priester, der die Frohbotschaft verkündet.
Josef Stricker über Menschenrechte, das war einmal. Abschottung, Abschreckung, Abschiebung. Drei Begriffe, mit denen die Asylpolitik von Innenminister Matteo Salvini umschrieben werden kann. Zeitenwende. Als Europa nach 1945 an den Wiederaufbau des alten Kontinents schritt, empfanden die Menschen noch Mitgefühl angesichts Millionen von Menschen auf der Flucht. Mit Hilfe des Marshallplans gelang es in jahrzehntelanger Arbeit, Europa wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Nach zwei Weltkriegen war die wichtigste Erkenntnis: nie wieder Krieg, nie wieder Flucht, nie wieder Vertreibung. Politischer Ausdruck dieser Sehnsucht war die Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 in Paris. Sie beginnt mit dem Satz: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Heute wird die harte Tour Italiens in der Migrationspolitik von der UNO als ein Vorstoß gegen Menschenrechte bewertet. Die Regierung in Rom fährt eine äußerst restriktive Flüchtlingspolitik. Sämtliche Häfen wurden für Rettungsschiffe geschlossen. Im Zeitraum von nicht einmal einem Jahr hat die Regierung zwei Sicherheitspakete auf den Weg gebracht. Eines davon ist vom Parlament verabschiedet und somit in Kraft. Das zweite liegt derzeit zur Beschlussfassung auf. Die Regierung will die Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer unter Strafe stellen. Schiffen, die ohne Genehmigung in italienische Hoheitsgewässer eindringen, droht eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Salvini spricht von einem Schritt nach vorwärts für die Sicherung des Landes. Schritt nach vorwärts für die Sicherheit des Landes. Mit der Flüchtlingsfrage hat Matteo Salvini es geschafft, Themen zu besetzen, Emotionen auszulösen und sich volksnah zu geben. Bis jetzt ist die Rechnung aufgegangen, ein Wahlerfolg nach dem anderen. Das Muster, das der Innenminister anwendet, ist immer dasselbe. Zuerst wird ein Feindbild geschaffen, dann inszeniert er sich selber als Bollwerk dagegen. Aktuelle Feindbilder sind die EU und die Ausländer. Beide seien Ursache und Grund dafür, dass die italienische Wirtschaft nicht vom Fleck kommt und wegen der Ausländer es mit der Sicherheit nicht zum Besten steht. Jeder größere Kriminalfall wird zum Anlass genommen, die Strafgesetzgebung zu verschärfen. Ein bewährtes Mittel ist die Abschiebung von straffällig gewordenen Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung. Damit soll Härte demonstriert werden. So einfach ist Abschieben aber nicht. Die Zahl der tatsächlichen Rückführungen ist gering. Wer Italien in Richtung Afrika verlassen muss, kann dorthin nur zurückkehren, wenn eine Vereinbarung zwischen Italien und dem afrikanischen Herkunftsstaat besteht. Gibt es kein solches Abkommen, werden Abgeschobene auch nicht zurückgenommen. In diesem Fall tauchen die meisten dort unter, wo sie sich gerade aufhalten. Zum Überleben bleiben ihnen im Grunde nur mehr zwei Möglichkeiten: Schwarzarbeit oder Kriminalität. Steigt die Kriminalität, werden Ausgewiesene unfreiwillig wiederum zum Wahlkampfhelfern der Lega.
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
Bozen. Katholische Jugend, Vollversammlung mit Neuwahlen. Wechsel an der Spitze. Die Wahl der neuen Führungsspitze war nur einer der Höhepunkte der Vollversammlung der katholischen Jungschar Südtirols. Julia Leimstädtner wurde zur ersten Vorsitzenden, Philipp Donat zum zweiten Vorsitzenden und Alexandra Felderer zur dritten Vorsitzenden gewählt. Verena Daritz und Julian Sturfer hatten sich nicht mehr der Wahl gestellt. Den scheidenden Vorsitzenden wurde mit einem großen Applaus für ihren Einsatz gedankt. Wir bedanken uns bei allen für diese prägende Zeit und wünschen euch, immer den Blick in Richtung Zukunft zu halten, erklärten sie bei ihrer Verabschiedung. Julia Leimstädtner hatte in den vergangenen 2 Jahren bereits das Amt der dritten Vorsitzenden inne. Ich bin dankbar für die vergangenen Jahre in diesem einmaligen Team und freue mich nun sehr, mit dem neuen Vorsitzenden die Jungschar weitere 2 Jahre mitzugestalten. Die spürbare Energie und die Begeisterung der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter wird uns dabei begleiten, erklärte sie nach der Wahl. Eine der 4 Säulen der Jungschar ist Kirche mit Kindern. Das Jahresthema für 2019-2020 trägt passend zu dieser Säule den Titel Unglaublich und stellt den Glauben in den Mittelpunkt. Mit dem Jahresthema möchten wir ein Statement setzen und zeigen, wie wichtig der Glaube für die Jungschar ist. Wir wollen Glauben und Kirche für Kinder und auch für Erwachsene modern, mit Spaß, Freude und mit allen Sinnen erlebbar machen. Wir zeigen, wie unglaublich vielfältig er sein kann, erklärt Leimstädtner. Seit einigen Jahren haben Jungschar, Mini- und Sternsinger-Gruppen die Möglichkeit, am Wettbewerb für den Jungschar-Preis teilzunehmen. Prämiert werden besondere Aktionen, welche die Gruppen im vergangenen Arbeitsjahr durchgeführt haben. Heuer konnten die Ortsgruppen Aktionen zu den 4 Säulen der Jungschar und zur Kategorie Nachhaltigkeit einreichen. Somit gab es 5 Gruppen, die mit einem Preis für ihre hervorragenden Aktionen belohnt wurden. Die Jungschar-Preise werden an die Ortsgruppen Profeis und Laurein, Spielzeitaktionen, Obermais, Kreuzweg, St. Ulrich, Weihnachtsmarkt, Montan, Krippenspiel und Mölten, Wanderung, verliehen.
Brixen, Philosophisch-Theologische Hochschule. Alexander Notdurfter, neuer Dekan. Professor Alexander Notdurfter wird ab September neuer Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen. Er übernimmt somit das Amt von Professor Ulrich Fistil, der die Hochschule in den vergangenen 4 Jahren geleitet hat. Ein Gespräch mit dem neuen Dekan über Auftrag und Ziele dieser wichtigen Bildungseinrichtung für unsere Diözese. Sonntagsblatt. Herr Professor Notdurfter, welche Schwerpunkte werden Sie in Ihrer neuen Funktion als Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule setzen? Professor Alexander Notdurfter, die Hochschule in Brixen ist mit Fakultäten im In- und Ausland eng verbunden, vor allem mit der Universität Innsbruck, mit der Facoltà Teologica del Triveneto in Padova, mit der Freien Universität Bozen.
Ich möchte diese Vernetzungen ausbauen. Auch wissen viele nicht, dass Interessierte an der Hochschule über unterschiedliche Wege Philosophie, Theologie und Religionspädagogik studieren können. In Brixen und in der Außenstelle in Bozen. Und dass wir regelmäßig offene Vorlesungen zu aktuellen philosophischen und theologischen Themen anbieten. Im laufenden Semester zum Beispiel eine interessante Ringvorlesung zum Thema Frauen und Kirche oder die Vorlesungsreihe Theologie und Philosophie im Kontext. Die Angebote der Hochschule müssen also besser bekannt gemacht werden. Welche ist die größte Herausforderung einer akademischen Einrichtung, wie es die Hochschule in Brixen ist? Die Professorinnen und Professoren haben die Aufgabe, zu lehren und zu forschen. Sie müssen am Puls der Zeit bleiben und den Kontakt zum kirchlichen Leben halten. Eine große Herausforderung. Damit sie ihrem Auftrag nachkommen können, müssen die Hochschule und die Diözese als deren Trägerin für gute Rahmenbedingungen sorgen. Wenn beides passt, leistet die Hochschule einen wertvollen Beitrag für Gesellschaft und Kirche in unserem Land. Die geistlichen Berufungen gehen zurück. Immer mehr Laien sind in der kirchlichen Arbeit gefragt und brauchen eine entsprechende Ausbildung. Wie gedenken Sie, dieser Entwicklung als Hochschule gerecht zu werden? Seit langem studieren an der Hochschule mehrheitlich Laien, das heißt Frauen und Männer, die sich auf eine berufliche Mitarbeit in der Kirche vorbereiten. Sie werden Religionslehrer, Krankenhausseelsorger, Pastoralassistenten, Mitarbeiter in Weiterbildungseinrichtungen und anderes mehr. Für alle, die ehrenamtlich oder nebenamtlich kirchliche Aufgaben übernehmen oder sich einfach nur persönlich mit Religion beschäftigen, bietet die Hochschule zudem die Brixner theologischen Kurse an. Sie führen kompakt und fundiert in zentrale theologische Themen ein. In diesen Wochen geht zum Beispiel der Grundkurs zu Ende. Mit der Ausbildung für Leiterinnen und Leiter kirchlicher Begräbnisfeiern sind wir auf Halbweg. In diesen Feldern werden wir weiter und verstärkt arbeiten. Was ist notwendig, um Ihre Hochschule auch in Zukunft für Studierende aus dem In- und Ausland attraktiv zu machen? Entscheidend ist die gute Lehre. Sie zählt bei den Studierenden. Brixen zeichnet sich darüber hinaus durch Zweisprachigkeit aus. Die Professorinnen und Professoren lehren in Deutsch und Italienisch. Weil die Philosophie- und Theologiestudien die grundlegenden Themen des Menschen bearbeiten, schätzen die Studierenden zudem, dass auftauchende Fragen unkompliziert im direkten Austausch mit den Lehrenden vertieft werden können. Das alles macht das Studium in Brixen interessant. Übrigens, Einschreibungen sind ab sofort möglich. Zur Person. Alexander Nordurfter aus Brixen ist verheiratet und Vater von 3 Söhnen. Nach dem Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Brixen studierte er an der Uni Würzburg. 2010 promovierte Nordurfter an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck im Fach Pastoraltheologie. Seit 2015 ist er ordentlicher Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Hochschule in Brixen. Darüber hinaus ist Nordurfter seit 2011 Beauftragter für die Aus- und Weiterbildung der Priester und der im kirchlichen Dienst stehenden Laien in der Diözese Bozen und Brixen verantwortlich.
Wünschewagen erfüllt Priester einen Herzenswunsch. Die letzte Begegnung. 40 Jahre lang war Don Augusto Baldrati Missionar in Brasilien. Aus Gesundheitsgründen war vor Monaten eine Rückkehr nach Bozen notwendig geworden. Seit damals hegte der Priester einen Herzenswunsch, seinen kranken Bruder in Varese zu besuchen. Der Wunsch wurde ihm vor kurzem vom Wünschewagen erfüllt. Es war die letzte Begegnung der Brüder. Don Augusto, der aus Mailand stammt, ging 1973 erstmals als Missionar nach Brasilien. 1989 kehrte er nach Bozen zurück und leitete von 1990 bis 1996 die Pfarrei Drei Heiligen in Bozen. 1996 wurde er erneut als Missionar nach Brasilien entsandt. Vor 2 Monaten kehrte der 86-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nach Bozen zurück. Er wird seitdem in der Marienklinik betreut. Schon gleich nach seiner Ankunft hatte er den Wunsch geäußert, den krebskranken Bruder in Varese besuchen zu wollen. 9 Jahre lang hatten sich die Brüder Augusto und Giorgio Baldrati nicht gesehen. Kürzlich ging dieser Wunsch in Erfüllung. Ermöglicht hat dies das Projekt Wünschewagen, das es seit etwa mehr als einem Jahr in Südtirol gibt. In Begleitung der beiden Freiwilligen Maria Luise Malknecht und Sonja Oberauch wurden Don Augusto und sein brasilianischer Pfleger Fausto da Paz mit dem Wagen nach Varese gebracht. Nachdem auch noch die letzten Hürden, die Stufen in den ersten Stock des Hauses genommen wurden, konnte Don Augusto endlich seinen Bruder umarmen. Die Begegnung war herzzerreißend. Giorgio Baldrati war von der Krankheit sehr gezeichnet. Der schlechte Gesundheitszustand des Bruders hinterließ auch bei Don Augusto Spuren. Da ihm das Sakrament der Krankensalbung wichtig war, bat er seinen Neffen, den Pfarrer zu holen. Wenig später traf dieser ein. Gemeinsam wurde im Krankenzimmer gebetet. Don Augusto Baldrati ließ am Krankenbett seines Bruders auch die gemeinsame Kindheit wieder aufleben. Ihre Mutter hatte die beiden Brüder verlassen, als 2 und 4 Jahre alt waren. Sie war Opernsängerin und wollte ihrer Berufung nachgehen. Die beiden Kinder wurden vom Vater großgezogen, der ihnen eine gute Ausbildung ermöglichte. Der erneute Abschied fiel beiden Brüdern schwer, obwohl keiner wusste, dass es die letzte Begegnung sein würde. 2 Tage später verstarb Giorgio Baldrati. Trotz der Trauer ist Don Augusto sehr glücklich, dass ihm der Wünschewagen das Zusammentreffen mit seinem Bruder ermöglicht hat. Er ist voll des Lobes für die beiden freiwilligen Helferinnen, Maria Luise Malknecht und Sonja Oberauch. Sie haben mir den ganzen Tag geschenkt, jeden Wunsch erfüllt und auf alle Fragen eine Antwort gehabt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und bin ihnen unendlich dankbar.
Innsbruck, Bischof Klettler, Hermann-Treffen. Den Vornamen Hermann tragen heute wenige. Vor Jahrzehnten war er noch sehr beliebt. Das zeigt sich kürzlich beim Gesamttiroler Hermann-Treffen in Innsbruck, zu dem 50 Namensvetter aus Südtirol anreisten und rund 40 aus dem Bundesland Tirol dazustießen. Die Idee, ein derartiges Treffen zu organisieren, hatte Hermann Wenter aus Naturns, als die Diözese Innsbruck einen neuen Bischof namens Hermann erhielt. Hermann Wenter nahm mit Hermann Glättler Verbindung auf, erzählte ihm von seinem Vorhaben und gewann ihn für seine Idee. Für die Durchführung des Treffens fand er in Diakon Hermann Bierbamer aus St. Martin in Passaia einen starken Verbündeten. Das Treffen fand schließlich Ende Mai statt. Zum Auftakt wurde in der Spitalskirche ein Gottesdienst gefeiert, den Bischof Glättler gemeinsam mit Diakon Hermann Bierbamer zelebrierte. Der Kirchenchor von Axams, der Partnergemeinde von Naturns, sorgte für die musikalische Gestaltung. Der Bischof hatte in seiner Ansprache aufmerksame Zuhörer, die offenbar nicht nur der gemeinsame Name, sondern auch die Freude an dieser besonderen Begegnung verband. Die Predigt hatte 2 Schwerpunkte. Zu Beginn stellte Bischof Glättler den Namenspatron vor, der als Mönch im Kloster von Steinfeld in der Eifel lebte. Wegen seiner Marienverehrung erhielt er den Beinamen Josef. Er verstarb im Jahre 1241. Begraben in der Basilika des Klosters, das durch den heiligen Hermann Josef Wallfahrtsort wurde. Bischof Glättler gab seinen Gästen den Merksatz: Beziehung stärkt, Beziehung zählt, mit auf den Weg. Eine Botschaft zu Glättler komme nur dann an und ein Werk gelinge nur dann, wenn die Beziehungen unter den Beteiligten stimmen. Nach dem Mittagessen begleitete der Bischof seine Gäste in den Dom von St. Jakob, dessen Geschichte und Formenreichtum bei einer Führung erklärt wurden. Die Teilnehmer danken allen, die zum Gelingen dieses Treffens beitrugen.
Welschingen Eurolager. Gemeinschaft erleben. Am Pfingstwochenende fand in Welschlingen in Deutschland das diesjährige Eurolager statt. Dabei handelt es sich um ein internationales Zeltlager für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Auch Südtirols katholische Jugend war mit 27 Teilnehmern dabei. Gemeinschaft leben, Grenzen überwinden. So lautet jedes Jahr das Motto des Eurolagers. Es findet abwechselnd in der Schweiz, Südtirol, Deutschland oder Liechtenstein statt. Die Südtiroler katholische Jugend ist Teil der Gesamtleitung und hat auch heuer wieder das Zeltlager mitorganisiert. WR Family lautete das Thema des heurigen Lagers, an dem rund 110 Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung teilnahmen. Es gab eine Fackelwanderung, eine Disco, einen Zauberer, Großgruppenspiele, Workshops, viel Spaß und Action. Die 4 Tage in Gemeinschaft waren für alle eine Bereicherung. Die Teilnehmer waren in Zeltgruppen mit rund 20 Personen untergebracht. In diesen kleinen Gruppen, die alle ein eigenes Motto haben, entstand schnell ein Gefühl von Vertrauen und Gemeinschaft. Jede und jeder wurde mit seinen Stärken und Schwächen von den anderen angenommen. Mir hat das Eurolager sehr gut gefallen. Es ist immer interessant und sehr lustig. Nächstes Jahr möchte ich wieder dabei sein. So Laurin aus Südtirol. Daniel Donner, 3. Landesleiter der Südtiroler katholischen Jugend, begleitete die Gruppe aus Südtirol und kehrte mit vielen Eindrücken zurück. Die ganze Atmosphäre war wirklich toll. Alle hatten einen freundlichen und herzlichen Umgang miteinander, konnten viel voneinander lernen und waren sehr dankbar, diese Tage gemeinsam zu verbringen. Nächstes Jahr wird das Eurolager zum letzten Mal in dieser Form organisiert und findet in Südtirol statt.
Bozen. Frauenbewegung treffen mit Bischof Ivo. Die Rolle der Frau in der Kirche. Die Rolle der Frau in der Kirche stand im Mittelpunkt einer Aussprache zwischen dem Vorstand der katholischen Frauenbewegung und Bischof Ivo Moser. Ein Thema war auch der sogenannte Kirchenstreik der Frauen in Deutschland. Anlässlich der Diskussionen um die Rolle der Frau in der Kirche, ausgelöst durch den Blog Bleiben, Erheben, Wandeln in Österreich und der Initiative Maria 2.0 in Deutschland, ist die katholische Frauenbewegung KFB in den vergangenen Wochen vor allem auch medial wahrgenommen worden. Bischof Ivo Moser hat in einem Gespräch mit dem Diözesanvorstand der KFB betont, dass die Kirche in dieser Frage von den Menschen nicht mehr verstanden wird und bekräftigte das mehrmals von den Päpsten geäußerte Nein der katholischen Kirche zur Priesterweihe für Frauen, womit diese Frage entschieden sei. Seit vielen Jahren setzt sich die Frauenbewegung immer wieder dafür ein, dass die Diskussion um die Rolle der Frauen in der Kirche weitergehen muss. Auch bei der diesjährigen Klausurtagung wurde erneut über die Teilhabe von Frauen an den verschiedenen Diensten und Ämtern in der Kirche diskutiert. Es müssen in unserer Diözese aufgrund der Umstrukturierung der Pfarrgemeinden zunehmend Frauen und Männer gewonnen werden, die nach ihren Fähigkeiten in den Pfarrgemeinden geistliche und pastorale Impulse und Hilfen anbieten können, so die Vorsitzende der KFB Irene Vieider. Uns liegt eine zukunftsfähige und geschwisterliche Kirche am Herzen, in der Frauen und Männer als Getaufte und Gefirmte in gleicher Weise Verantwortung übernehmen und gleichberechtigt sind, so Fieider weiter. Die KfB hat sich dem Kirchenstreik in Deutschland nicht angeschlossen, wohl aber dem Block der Tiroler Kolleginnen unter dem Motto »Bleiben, erheben, wandeln«. Unsere Haltung ist es, in der katholischen Kirche die Stimme zu erheben, durch unser Engagement notwendige zukunftsorientierte Veränderungen anzugehen und so an einem Wandel mitzuarbeiten, betonte Fieider. Bereits 2016 haben sich 90 Frauen aus Südtirol der Schweizer Initiative Kirche mit den Frauen angeschlossen und Papst Franziskus eine Petition in diesem Anliegen überreicht. Bischof Ivo Muser sprach den Frauen seine Anerkennung aus, die sich in allen Bereichen aktiv in den Pfarreien einbringen, und er werde alles tun, um Frauen mit gleicher Qualifikation bei der Besetzung von Leitungsaufgaben in der Diözese zu unterstützen. Ab Herbst wird am bischöflichen Ordinariat ein Beirat für Geschlechtergerechtigkeit ernannt, der sich diesen Fragen widmet. Ein weiteres Thema war die aus Sicht der KfB erforderliche hauptamtliche Unterstützung der Ehrenamtlichen in den Seelsorgeeinheiten durch Pastoralassistentinnen und Assistenten, von denen es zurzeit nur 7 gibt. Besprochen wurde auch die Ausbildung von Priestern aus den Missionsländern im Priesterseminar in Brixen. Auch wenn wir als Frauen strukturell in der Kirche nichts verändern können und diesbezüglich eine große Ohnmacht spüren, arbeiten wir an der Verbreitung der Frohbotschaft mit, setzen weiterhin unsere Fähigkeiten ein und betreiben Bewusstseinsbildung, so Irene Fieider abschließend im Gespräch mit Bischof Ivo.
Blindenapostolat Wallfahrt. Die Pflege der religiösen Belange der Sehbehinderten und Blinden ist eine wichtige Aufgabe des Blindenapostolates. Alljährlich wird deshalb eine Wallfahrt organisiert, heuer nach Maria Weißenstein. 30 Personen, deren Weg sich bis zum Wallfahrtsort unterschiedlich gestaltet hatte, feierten in der Kirche mit Blindenseelsorger Vitus de Jacob die Messe. Dabei wurden die Anliegen der Blinden und Sehbehinderten sowie deren Helfer im Gebet eingebracht.
Neustift Tagung. Demenz geht uns alle an. Herausforderungen der Zukunft. Die Themen Demenz und Palliative Geriatrie standen bei einer Fachtagung im Kloster Neustift im Mittelpunkt der Beratungen. Rund 12.000 demenzkranke Menschen leben derzeit in Südtirol. Tendenz steigend. Wie können Institutionen und Einrichtungen Hilfemaßnahmen setzen und Unterstützung anbieten? Wir können in Südtirol Kräfte gebündelt und gemeinsam gegen die Phänomene der Krankheit vorgegangen werden? Wie können in Südtirol Kräfte gebündelt und gemeinsam gegen die Phänomene der Krankheit vorgegangen werden? Wie können wir in Zukunft einen wichtigen Teil dazu beitragen, vor allem die Angehörigen und auch das Pflegepersonal durch gezielte Fort- und Weiterbildung zu unterstützen? Diesen und weiteren Fragen stellten sich kürzlich Anbieter und Entscheidungsträger aus der medizinischen, sozialen und administrativen Bereich Südtirols. Gemeinsam mit der Bildungsmanagerin Petra Rösler und dem Demenzexperten Raphael Schönborn vom Kardinal Könighaus in Wien ging es an diesem Tag um das gemeinsame Vertiefen des Phänomens Demenz. Neben dem Kennenlernen des Demenz-Balance-Modells stand der Vergleich mit Beispielen aus Österreich auf dem Programm, ebenso wie der Blick in die Zukunft. Wo kann es hingehen? Welche Weggemeinschaften sind sinnvoll? Demenz geht uns alle an. Die Phänomene der Krankheit wie Orientierungsschwierigkeiten und kognitive Beeinträchtigungen treten in Zukunft vermehrt auf. Sie sind nicht länger nur ein Thema für die üblichen Verdächtigen, sondern werden zunehmend als kommunale, zivilgesellschaftliche Aufgabe und Themen für neue Interessensgruppen wie etwa Krankenhäuser, Handelsunternehmen, Pfarrgemeinden, Schulen und so weiter gesehen, unterstreichen die Referenten die Beweggründe für die Interdisziplinarität der Tagung. Gerade Bildungsmaßnahmen spielen dabei eine immens wichtige Rolle. Es geht um die Schulung von Angehörigen, um das Gewinnen neuer Mitarbeiter und um die qualitativ hochwertige Pflege durch Ärzte. Bei der Tagung wurden verschiedene Zukunftsszenarien angesprochen und gemeinsam neue Wege und Perspektiven erarbeitet. Am Beispiel von Österreich und Schottland wurde aufgezeigt, welche Maßnahmen in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt wurden und welche auch für Südtirol geeignet wären. Primär muss vor allem Sensibilisierungsarbeit bei der Bevölkerung geleistet werden, damit das Thema Demenz entstigmatisiert wird. Die Teilnehmer wollen das in der Fachtagung aufgebaute Netzwerk aufrechterhalten und die bisherigen Ressourcen verstärken sowie die Zusammenarbeit aller Interessensgruppen fördern. Das Bildungshaus Kloster Neustift wird die Demenzprävention in das Bildungsprogramm aufnehmen und in Zukunft vermehrt Seminare sowie Lehrgänge für betroffene Angehörige, Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens und Interessierte anbieten.
Kirche in der Welt.
Der Glaube an den einen Gott soll Christen und Muslime zusammenführen, gemeinsam zum Segen werden. Viel wurde über den ersten Besuch eines Papstes auf der arabischen Halbinsel berichtet. Weniger Beachtung fand, dass es Papst Franziskus um weit mehr ging als um Toleranz zwischen den Religionen. Alle Beobachter waren sich einig, dass es sich um ein historisches Ereignis handelte. Die Meinungen gehen aber auseinander in der Frage, ob die Reise des Papstes nach Abu Dhabi Anfang Februar 2019 eine gute oder schlechte Idee war, berichtet der Vatikan-Korrespondent Lukas Wiegelmann. Besonders in der Beurteilung des Dialogdokuments scheiden sich die Geister. Das Dokument wurde vom sunnitischen Großscheich und dem Papst unterzeichnet. Für manche ist es naiv, auf arabischem Boden von religiöser Toleranz zu reden. Andere wieder meinen, der Wahrheitsanspruch des Christentums werde vernachlässigt. Die Frage ist laut Wiegelmann berechtigt, wie weit die Kirche dem Islam entgegenkommen soll oder nicht. Nun dürfe das eigentlich Spannende und Visionäre des gemeinsam unterzeichneten Dialogdokuments nicht übersehen werden. Es geht darin eigentlich nicht um ein Werben für die Aussöhnung zwischen Islam und Christentum. Der Großscheich und der Papst sind längst einen Schritt weiter, berichtet der Autor. Schon das Zweite Vatikanische Konzil habe feierlich betont, dass Christen und Muslime gemeinsam den einen Gott Abrahams verehren. Das eigentlich Neue an diesem Dokument sei, es sieht die Hauptursachen für die Krisen in der modernen Welt in der Vernachlässigung religiöser Werte und in der Vergöttlichung des Menschen. Damit werde das Vorurteil widerlegt, allzu viel Religion schade dem Frieden. Franziskus und der Scheich predigen das genaue Gegenteil. Die Welt mit ihren Ungerechtigkeiten, ihre Nöten und Leiden braucht nicht weniger, sondern mehr Religion, berichtet Wiegelmann. In diesem Sinne sagte Papst Franziskus, die Zeit ist gekommen, dass die Religionen sich aktiver und aufrichtiger für Frieden und Versöhnung einsetzen. Es gehe um die Entmilitarisierung des menschlichen Herzens. Der Scheich sprach von der Brüderlichkeit zwischen Muslimen und Christen. Er rief die Muslime in aller Welt dazu auf: Umarmt überall eure christlichen Brüder, als seien sie Partner. Papst und Scheich berufen sich auf den gemeinsamen Glauben an den einen Gott um eine Kultur der Toleranz und des Friedens zu verwirklichen. Ausdrücklich genannt werden jene, die von dieser neuen Kultur profitieren sollen, die Armen, Notleidenden, Bedürftigen und Ausgegrenzten, die Waisen, Witwen, Flüchtlinge. Der muslimische Großscheich empfiehlt außerdem, vor allem nach Möglichkeiten gemeinsamen Einsatzes zu suchen. Die eigentliche Frage sei: Was können wir zusammentun? Was ist unsere gemeinsame Verantwortung? Und das ist laut Wiegelmann die Botschaft des christlich-muslimischen Dokuments von Abu Dhabi. Christen und Muslime hätten ein viel größeres Potenzial, wenn sie darauf verzichteten, sich gegenseitig anzufeinden. Gemeinsam können sie für die ganze Welt zum Segen werden. Ausdrücklich spreche der Vertragstext erstmals auch von Glaubensfreiheit für Muslime, etwas ganz Neues.
Die Welt und wir.
Deutschland. Rechter Terror erschüttert das Land. Deutschland galt in Sachen Vergangenheitsbewältigung lange Zeit als Musterland in Europa. Doch nun erinnert ein Terroranschlag das Land an seine dunkelste Vergangenheit. Walter Lübcke war ein deutscher Politiker, der sich für Flüchtlinge einsetzte. Deshalb musste er sterben. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hat ein Rechtsextremer Lübcke auf der Terrasse seines Hauses mit einem Kopfschuss hingerichtet. Sollte sich das bewahrheiten, dann erlebt Deutschland einen tiefen Einschnitt. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind zwar deutsche Politiker durch Attentate ums Leben gekommen, doch waren die Opfer linken Terrors. Seit den 20er Jahren ist kein Politiker mehr durch rechtsextremen Terror gestorben. Das gilt es festzuhalten, denn der rechtsextreme Terror der 20er Jahre mündete schließlich in der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933. Nun sollte man mit historischen Parallelen vorsichtig sein. In Deutschland steht gewiss keine Machtübernahme durch Nationalsozialisten bevor. Doch es geht darum, sich etwas anderes in Erinnerung zu rufen. Der rechte Terror hat in Deutschland eine Tradition und er ist eine ernste Gefahr für die deutsche Gesellschaft. Deutschland hat lange geglaubt, gegen rechtsextremen Terror immun zu sein. Man war überzeugt, dass es die deutsche Gesellschaft aus der Geschichte gelernt hat. Man hat nicht sehen wollen, was doch offensichtlich war. Es gibt in Deutschland eine gewaltbereite, rechtsextreme Szene. Sie wächst seit Jahren. Es gab beispielsweise die Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund, NSU. Sie wurde 1999 von drei Rechtsextremen gegründet und tötete zwischen 2000 und 2007 insgesamt 10 Menschen, 9 Migranten und einen Polizisten. Die Behörden haben jahrelang nicht im rechtsextremen Milieu ermittelt, weil sie auf dem Auge offensichtlich blind waren. Sie konnten und wollten nicht glauben, dass rechts außen eine tödliche Gefahr lauert. Lübkes Hinrichtung hat diese Illusion jetzt hoffentlich endgültig zerstört. Das Attentat auf Lübke hatte auch noch andere äußerst verstörende Züge. In den Jahren vor dem Mord war Lübke in den sozialen Netzwerken aufs Übelste beschimpft und mit dem Tod bedroht worden. Zuerst waren die mörderischen Worte da. Es folgte die mörderische Tat. Der Attentäter handelte vor einem immer lauter werdenden Chor des Hasses. Kaum wurde Lübkes Tod bekannt, da wurde der Tote in diesen Netzwerken mit Schmutz überhäuft. Der Mörder konnte also mit beträchtlicher Zustimmung rechnen. Das ist äußerst beunruhigend. Zu guter Letzt gibt es noch eines festzuhalten. Die Online-Plattformen, also etwa YouTube, Facebook oder Twitter, haben Hasskommentare gegen Lübke ungefiltert weiterverbreitet und sind ihrer Verantwortung nicht nachgekommen. Solange sie dies nicht tun, sollte man nicht mehr von sozialen, sondern von asozialen Netzwerken sprechen. Denn dank dieser Plattformen wird Hass wie Gift in der ganzen Gesellschaft verbreitet. Der Fall Lübke ist auch dafür ein Menetekel, ein Warnzeichen.
Quergedacht.
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Es ist nicht leicht, sich derzeit politisch zurechtzufinden. Dem Trend nach rechts, der in extremen Bewegungen an faschistische Aggressivität erinnert, steht das Aufblühen der lang ermatteten Grünen entgegen. Und während manche sozialdemokratische Parteien schwinden, feiern sie anderswo Wahlerfolge. Die Volksparteien geraten unter einen Doppeldruck zwischen dem verführerischen Rechtspopulismus und dem wahltaktisch stets ewig attraktiven Kurs des Ausgleichens. Ein solch bunt wirres Bild könnte einerseits beruhigen, weil es eine politische Vielfalt abbildet, die besorgniserregende Trends in einem Land durch gegenläufige Entwicklungen in einem anderen Land ausgleicht. Es ist zugleich Ausdruck der politischen Desorientierung gegenüber Fragen, die tiefer gehen als jene, wer sich gerade fescher ins Bild stellt und lauter schreit. Der drohende Klimakollaps, das Auseinanderdriften von Arm und Reich, global und lokal, das Verschieben von Macht- und Finanzzentren, neue Kriegstreiberei. Das Hetzen gegen Flüchtlinge ist ein billiges Ventil für diese Verunsicherungen. Es haut auf die Symptome ein und lässt die Ursachen unbehandelt. Darauf Antworten zu finden, neue Erzählungen zu wagen, die Hoffnung und Vertrauen stiften, ist die Herausforderung, vor der gegenwärtige Politik steht.
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Das Ereignis hat sich von einer provokanten Demonstration zu einem charmanten Fest gewandelt, dem mit Alexander Van der Bellen erstmals ein amtierender Bundespräsident die Ehre offizieller Grußworte erwies. Die Wiener Regenbogenparade stellt in ihrer schillernden Buntheit dennoch eine politische Aussage dar, die Van der Bellen schlicht als Würdigung der Vielfalt benannte. Dass Menschen, die nicht in der herkömmlichen Vorstellung von Mann und Frau passen wollen, sich öffentlich dazu bekennen und so zeigen können, wie sie sind und fühlen, ist eine schmerzvoll erkämpfte Errungenschaft. Jahrhunderte der Ächtung, Ausgrenzung, in totalitären Systemen auch Verfolgung bis zum Tod sind die Schatten der Vergangenheit, die dem grellen Treiben der Regenbogenparade nachhängen und, wie ständige Übergriffe zeigen, immer noch bedrohlich sind. Der Homophobie liegt eine gedankliche Operation zugrunde, die das Wunder unserer Wirklichkeit messerscharf in Gegensatzpaare teilt: Mann-Frau, Geist-Körper, Mensch-Tier, Weiß-Schwarz sind Ausdruck dieser Teilung, die das Verbindende kappt, fließende Übergänge leugnet und meist die Abwertung einer der beiden Hälften zur Folge hat. Der Regenbogen offenbart, wie die vermeintlich einheitliche Farbe des Lichts eine verborgene Vielfalt bündelt.
Wort zum Sonntag.
Evangelium. Hirtensorge. Jesus muss sich den Frommen gegenüber rechtfertigen, weil er mit Sündern Gemeinschaft pflegt. Er ist als Arzt gekommen, um Kranke zu heilen und als Hirt, um die verlorenen Schafe zu suchen. Er hat keine Ruhe, bis er sie gefunden und gerettet hat. Auch im Himmel, das heißt bei Gott, ist die Freude nicht vollkommen, solange es verlorene Sünder gibt. In jener Zeit erzählte Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten dieses Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben.
Das Wort zur Schrift von Stefan Kosinski. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Unsere Gesellschaft scheint irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein. Auf der einen Seite wird unser Wissen zwar immer größer und wir leisten auch immer mehr. Auf der anderen Seite aber gibt es immer mehr Kranke, immer mehr Nervenzusammenbrüche. Wir haben weniger Zeit füreinander, hören meistens nur ungern zu und lachen auch weniger. An Wissen mangelt es uns heute kaum. Wir sind besser informiert über politische Vorgänge, über kulturelle Entwicklungen, über unser seelisches Befinden. Aber trotzdem klagen viele darüber, dass sie immer weniger herzliche Menschen finden. Dabei ist Herzlichkeit eine Fähigkeit, die aus der Tiefe der Persönlichkeit stammt. Herzlich sein bedeutet mehr als nur nett und höflich zu sein. Ein herzlicher Mensch strahlt Vertrauen aus. Ein gutes Beispiel für einen herzlichen Menschen ist Jesus. Immer hat er sich den Menschen mit ganzem Herzen zugewandt. Er wollte damit erreichen, dass wir keine herzlosen Christen werden. Das Herz-Jesu-Fest ist somit auch eine Kritik an unserer Entwicklung. Immer mehr Verstand und immer weniger Herzlichkeit. Das Fest gibt uns die Richtung an, sich Zeit nehmen für den anderen, ihn mit dem Herzen und nicht nur mit dem musternden Auge sehen. Vielleicht könnte das Herz-Jesu-Fest uns auf so manch vergessenen Wesenszug wieder etwas aufmerksam machen.